durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu unserer fortlaufenden Bibelauslegung, die uns diesmal ins 4. und 5. Kapitel des alttestamentlichen Buches Hiob führt. Doch zuvor noch ein kurzer Rückblick auf das, was bisher geschah. Hiob geht es schlecht, sehr schlecht. Zuerst hat er seinen beträchtlichen Wohlstand verloren, dann seine 10 bereits erwachsenen Kinder und dann auch noch seine eigene Gesundheit. Könnte es sein, dass Gott ihn bestrafen will wegen irgendwelcher Sünden? Mitnichten. Gottes Beurteilung über ihn lautet vielmehr: Es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Doch weil der Satan die Aufrichtigkeit Hiobs in Frage stellt, bekommt er von Gott die Erlaubnis, Hiob auf die Probe zu stellen. Und das tut er dann auch gründlich, indem er ihm seinen Besitz, seine Töchter und Söhne und seine Gesundheit nimmt. Hiob kann es einfach nicht verstehen. Immer hat er auf Gott vertraut. Immer hat er sich bemüht, ein rechtschaffenes Leben zu führen. Doch nun betrauert er den Verlust seiner Kinder, seines Wohlstandes und seiner Gesundheit. Das alles bringt ihn an die Grenzen seiner Belastbarkeit. In Kapitel 3 des Hiob-Buches kann man nachlesen, dass er den Tag seiner Geburt nachträglich verdammt und sich eigentlich nur noch den Tod herbeiwünscht. 3 Freunde, die gekommen sind, um ihn zu trösten, sind entsetzt. So etwas darf ein frommer Mensch doch nicht einmal denken. Und so sehen sie sich veranlasst, Hiob Kontra zu geben. Dies geschieht in einer wohlgeordneten Art und Weise. In der letzten Sendung bin ich schon kurz darauf eingegangen. Einer spricht, die anderen hören zu. Und dann ergreift der Nächste das Wort und hält seinerseits eine Rede. So entstehen insgesamt 3 Redezyklen, wobei allerdings der 3. Freund nur 2 Reden hält. Bei ihren Belehrungen erweisen sich die 3 Freunde als sehr beharrlich, denn von ihren theologischen Positionen wollen sie keinen Millimeter abweichen. Zuerst ist Eliphas an der Reihe. In den ersten Versen von Kapitel 4 wird berichtet: Da hob Eliphas von Teman an und sprach: Du hast's vielleicht nicht gern, wenn man versucht, mit dir zu reden, aber Worte zurückhalten, wer kann das? Tja, ein raffiniertes Kerlchen, dieser Eliphas. Gibt sich erstmal diplomatisch, so nach dem Motto: Lieber Hiob, ich kann ja verstehen, dass du am Verzweifeln bist. Was du in letzter Zeit alles durchgemacht hast, einfach nur schrecklich. Aber dennoch sehe ich mich genötigt, dir meine Sicht der Dinge mitzuteilen. Doch statt sofort damit zu beginnen, streicht er Hiob erstmal ein bisschen Honig um den Mund. Weiter ab Vers 3. Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt. Deine Rede hat die Strauchelnden aufgerichtet und die bebenden Knie hast du gekräftigt. Nun es aber an dich kommt, wirst du weich, und nun es dich trifft, erschrickst du. Was Eliphas seinem Freund Hiob mitteilen möchte, ist vermutlich Folgendes. Früher, als in deinem Leben noch alles in Ordnung war und du dir keine Sorgen machen brauchtest, da warst du wie ein Fels in der Brandung und für andere Menschen ein guter Ratgeber. Den Eindruck musste man jedenfalls von dir bekommen. Doch in letzter Zeit, seitdem es dir nicht mehr so gut geht, da entdecke ich, wie deine Selbstsicherheit immer mehr schwindet. Ja, anderen hast du gute Ratschläge erteilt, aber jetzt merkst du, dass sie nicht viel wert waren, weil du sie selbst nicht befolgen kannst. Ich muss zugeben, dieser Vorwurf, der eigentlich gegen Hiob gerichtet ist, trifft auch mich. Gerade als Pastor weiß man immer ganz genau, was im Leben der anderen Leute falsch oder nicht ganz optimal läuft. Doch im eigenen Leben läuft es auch nicht immer wie geschmiert. Manchmal komme ich mir vor wie ein Psychiater, der einen Kollegen trifft und zu ihm sagt: Wie ich sehe, geht's dir gut. Doch sag mal, wie geht's eigentlich mir? Auch wenn Eliphas Vorwurf gegenüber Hiob vermutlich überzogen war, ein Körnchen Wahrheit wird schon dran gewesen sein. Denn wer von uns ist nicht gern mit klugen Worten zur Stelle, wenn sich gerade eine günstige Gelegenheit dazu ergibt? Ich komme zu Vers 6. Nun gibt Eliphas zu bedenken: Ist nicht deine Gottesfurcht dein Trost und die Unsträflichkeit deiner Wege deine Hoffnung? Mit anderen Worten, hilft dir dein ach so starker Glaube etwa nicht mehr weiter? Das sollte er aber, mein lieber Freund, sonst ist es damit wohl nicht weit her. Eliphas äußert seine Kritik nun also immer deutlicher, bleibt dabei aber höflich. Seine beiden Freunde Bildad und Zophar werden später viel weniger Zurückhaltung zeigen. Vor allem Zophar kann ganz schön verletzend sein. Allerdings, bis jetzt ist Eliphas ja auch noch gar nicht zum Kernpunkt seiner Kritik vorgedrungen. Aber er nähert sich diesem Kernpunkt an, als er Hiob fragt, Vers 7, bedenke doch, wo ist ein Unschuldiger umgekommen oder wo wurden die Gerechten je vertilgt? Anders ausgedrückt, mein lieber Freund, du musst der Tatsache ins Auge sehen, dass Gott die Gerechten stets belohnt und nur die Gottlosen leiden lässt. Und das legt natürlich eine Schlussfolgerung nahe, die auch heute manch einer um die Ohren gehauen bekommt. Sie lautet, irgendwas muss doch faul sein in deinem Leben, sonst würde Gott dich nicht so leiden lassen. Liebe Hörer, diese Schlussfolgerung war in Hiobs Fall absolut fehl am Platze und sie ist es heute in aller Regel auch. Wer einem Mitmenschen unterstellt, dass dieser deshalb leidet, weil Gott ihn bestrafen will, der handelt lieblos. Stellen Sie sich vor, jemand behauptet hinter Ihrem Rücken, Sie seien nur deshalb so oft krank, weil Sie vermutlich diese oder jene Sünden begangen hätten. Und selbst wenn eine leidvolle Situation tatsächlich eine Strafe Gottes sein sollte, haben dann andere Menschen das Recht, sich darüber die Mäuler zu zerreißen? Im 1. Timotheusbrief steht geschrieben, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Eine weitere Person, die sich besserwisserisch zwischen Gott und einem sündig gewordenen Menschen schiebt, ist wirklich überflüssig. Allein Jesus gehört dorthin. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit den Versen 8 und 9. Eliphas distanziert sich immer mehr von seinem Freund Hiob, und man merkt ihm an, dass er sich in moralischer Hinsicht überlegen fühlt. Eliphas äußert sich folgendermaßen. Wohl aber habe ich gesehen, die da Frevel pflügten und Unheil säten, ernteten es auch ein. Durch den Odem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zorns vertilgt. Mit der Behauptung, dass Gott Menschen, die an ihn glauben, vernichtet, liegt Eliphas nun völlig daneben. Gott wünscht sich nichts sehnlicher, als dass sie Buße tun und zu ihm umkehren, wenn sie in Sünde gefallen sind. Wir können nur ahnen, wie sich Eliphas Worte auf die Gemütslage des ohnehin schon geplagten Hiob auswirken. Also sollten wir in einer ähnlichen Situation ein gutes Stück sensibler sein als Hiobs Freund. Weiter ab Vers 10. Eliphas malt weitere Schreckgespenster an die Wand, indem er theatralisch warnt, das Brüllen der Löwen und die Stimme der Leuen und die Zähne der jungen Löwen sind dahin. Der Löwe kommt um, wenn er keine Beute hat, und die Jungen der Löwin werden zerstreut. Von den Leuen ist hier die Rede. So werden in poetischen Texten manchmal die Löwen genannt. Ihre Reißzähne und ihr mächtiges Brüllen können einem ganz schön Angst einjagen. Aber auch der stärkste Löwe ist nicht unbesiegbar. Das sollten sich jene Menschen hinter die Ohren schreiben, die immer so tun, als ob ihnen nichts und niemand etwas antun könnte. Denn Gott hat keine Angst vor ihnen, sondern wird sie erbarmungslos in die Mangel nehmen. So jedenfalls die Meinung von Eliphas. Und damit Hiob ihn auch ernst nimmt, fügt er noch geheimnistuerisch hinzu, weiter ab Vers 12, zu mir ist heimlich ein Wort gekommen, und von ihm hat mein Ohr ein Flüstern empfangen beim Nachsinnen über Gesichter in der Nacht, wenn tiefer Schlaf auf die Leute fällt. Da kam mich Furcht und Zittern an, und alle meine Gebeine erschraken, und ein Hauch fuhr an mir vorüber. Es standen mir die Haare zu Berge an meinem Leibe. Da stand ein Gebilde vor meinen Augen, doch ich erkannte seine Gestalt nicht. Es war eine Stille, und ich hörte eine Stimme. Na, läuft Ihnen da auch schon eine Gänsehaut über den Rücken? Dann hat der schlitzohrige Eliphas sein Ziel erreicht. Denn er will bei seinen Zuhörern, vor allem natürlich bei Hiob, Eindruck schinden. Er, Eliphas, hatte des Nachts eine unheimliche Begegnung. Dafür sollen wir ihn anscheinend bewundern. Und eine gespensterartige Gestalt, ein Gebilde, raunte ihm ins Ohr, Vers 17, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn gemacht hat? Diese Aussage, diese rhetorische Frage, spiegelt eine Wahrheit wider, die unser aller Respekt verdient hat. Denn tatsächlich gibt es keinen einzigen Menschen, der von sich aus und in einem umfassenden Sinne gerecht ist vor Gott. Aber braucht es wirklich eine gespensterhafte Gestalt, um zu dieser Erkenntnis zu kommen? Zumindest für uns heute ist es einfacher, eine Bibel zur Hand zu nehmen und zum Beispiel den Römerbrief Kapitel 3 aufzuschlagen. Dort heißt es ebenfalls, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Und Paulus als Verfasser dieses Verses bezieht sich dabei auf verschiedene Bibelstellen aus dem Alten Testament. Hiobs Freund Eliphas mit seinem aufgebauschten Bericht kommt mir so vor wie jener Mann, der überall stolz erzählt, er käme gerade von einer gefährlichen Großwildjagd zurück. Und als er nach seiner Beute gefragt wird, zieht er eine kleine tote Maus aus der Tasche. Wenn Sie mich fragen, auf Eliphas Warnungen und Ratschläge könnte die Welt gut und gern verzichten. Wobei ich mir bei diesem Thema nun wieder selbst an die eigene Nase fassen müsste. Denn als ehemaliger Pastor weiß ich ganz genau, dass Leute wie ich zu einer echten Landplage werden können. Was habe ich mich als junger Pastor immer wieder darüber geärgert, wenn ein pensionierter Amtsbruder zu mir kam, seinen Arm väterlich auf meine Schulter legte und dann mit warmer Stimme sagte, »Lieber Bruder, wäre es nicht besser, wenn du dieses oder jenes lieber so oder so machen würdest?« Nun, heute bin ich selbst einer von diesen netten, freundlichen Herren, vor dem die Jüngeren auf der Flucht sind. Manchmal merke ich zum Glück selbst, dass ich ihnen am liebsten das abverlangen würde, was bei mir selbst nie geklappt hat. Dann beiße ich mir sozusagen selbst auf die Zunge und sage einfach zu meinem Gegenüber, »Lieber Bruder, ich werde für dich beten.« Und das tue ich dann auch. Eigentlich schade, dass Eliphas nicht auf diese Idee gekommen ist. Seinem Freund Hiob hat er also die alte Erkenntnis mitgeteilt, dass kein Mensch von sich aus vor Gott gerecht sein kann. Damit liegt Eliphas sicher nicht falsch. Doch dann gibt er gleich anschließend noch zu bedenken, wie misstrauisch Gott gegenüber allen seinen Dienern deswegen sei. Weiter ab Vers 18. Siehe, seinen Dienern traut er nicht, und seinen Boten wirft er Torheit vor, wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen und auf Staub gegründet sind und wie Motten zerdrückt werden. Im ersten Moment fragt man sich, wer sind denn die Diener in diesen beiden Versen? Und vor allem, wer sind diejenigen, die in Lehmhäusern wohnen? Nun, bei den Dienern handelt es sich unter anderem um die Engel. Selbst denen misstraut Gott, so behauptet Eliphas. Wie viel mehr aber denen, die in Lehmhäusern wohnen, heißt es weiter. Damit sind die Menschen gemeint, die in einem sterblichen Körper zu Hause sind. Diese Umschreibung erinnert einerseits an den Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose. Dort heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Im zweiten Korintherbrief wiederum wird der menschliche Körper mit einer Hütte verglichen, in der Mensch während seines irdischen Lebens zu Hause ist. Doch während Paulus im Korintherbrief im selben Atemzug auf die himmlische Heimat der Gläubigen hinweist, verharrt Eliphas bei den Bewohnern der irdischen Lehmhütten und verbreitet so eine depressive Stimmung. Weiter ab Vers 20. Es währt vom Morgen bis zum Abend, so werden sie zerschlagen, und ehe man's gewahr wird, sind sie ganz dahin. Ihr Zelt wird abgebrochen, und sie sterben unversehens. Gegen den Inhalt dieser beiden Verse gibt es nichts zu sagen, sie entsprechen der Wahrheit. Und dennoch tragen sie allenfalls dazu bei, dass Hiob noch mehr in Schwermut versinkt. was mich daran erinnert, dass man andere Menschen tief verletzen kann, wenn man ihnen auf lieblose Art und Weise die Wahrheit um die Ohren haut. Besser ist es, sich vorher selbst zu fragen, was man damit beim anderen womöglich auslöst und ob es ihm auf irgendeine Weise weiterhilft. Einem anderen die Wahrheit sagen, auch da gilt, der Ton macht die Musik. Wir erreichen nun das 5. Kapitel, in dem die Rede des Eliphas nahtlos fortgesetzt wird. Er fordert seinen Freund auf: Rufe doch, ob einer dir antwortet, und an welchen von den Heiligen willst du dich wenden? Grundsätzlich ist diese Frage berechtigt. Wie viele Menschen gab und gibt es, die zu Gott beten, aber nicht unbedingt zu dem Gott Israels, dem Vater Jesu Christi? Doch an Hiob gerichtet, wirkt auch diese Frage eher verletzend. Weiß Eliphas denn nicht, dass sein Freund eine recht enge Beziehung zu dem Gott Israels pflegt? Ohne innezuhalten, fährt Eliphas fort: Denn einen Toren tötet der Unmut, und den Unverständigen bringt der Eifer um. Ich sah einen Toren Wurzel schlagen, und doch plötzlich schwand er von seiner Stätte dahin. Ein Tor im Sinne dieser beiden Verse ist ein törichter Mensch, der nicht auf Gott vertraut, beziehungsweise ihn gar nicht kennt. Auch ein solcher Mensch kann es im Leben weit bringen. Man sieht ihn, wie es hier bildlich ausgedrückt wird, Wurzel schlagen. Doch seine Gottlosigkeit wird dazu führen, dass er eines Tages trotzdem zugrunde geht. In Psalm 37 wird diese geistliche Wahrheit ebenfalls mit Hilfe eines Baumes erklärt. Dort heißt es: Ich sah einen Gottlosen, der pochte auf Gewalt und machte sich breit und grünte wie eine Zeder. Dann kam ich wieder vorbei, siehe, da war er dahin. Ich fragte nach ihm, doch ward er nirgends gefunden. Dieses Zitat aus Psalm 37, aber auch was Eliphas zu Hiob sagt, beides liefert uns nebenbei einen Hinweis darauf, warum manche Gewaltherrscher und Menschenschinder nicht schneller von Gottes Erde ausgelöscht werden. Offenbar wird ihnen zugebilligt, dass sie zunächst Wurzeln schlagen und sich dabei auch noch breit machen und grünen wie eine Zeder. Erst später erfolgt ihr Untergang. Zurück zu unserem Bibeltext. Über den Toren, also den törichten und gottlosen Menschen, sagt Eliphas weiter: Seinen Kindern bleibt Hilfe fern, und sie werden zerschlagen im Tor, denn kein Erretter ist da. Seine Ernte verzehrt der Hungrige, und auch aus den Hecken holt er sie. Und nach seinem Gut lechzen die Durstigen. Denn Frevel geht nicht aus der Erde hervor, und Unheil wächst nicht aus dem Acker, sondern der Mensch erzeugt sich selbst das Unheil, wie Funken hoch emporfliegen. Soweit die Verse 4 bis 7. Die Grundaussage lautet also: Ein gottloser Mensch, ein Tor, mag noch so viel Macht und Besitztümer erlangen, trotzdem wird er innerlich niemals zur Ruhe kommen. Denn andere Menschen trachten danach, ihm seine Macht und seinen Besitz abzujagen. Mit seinen Kindern will niemand etwas zu tun haben. Selbst im Notfall werden sie nicht mit Hilfe rechnen können. Und all das ist die gerechte Strafe für einen Menschen, der sein Leben ohne Gott leben will. So behauptet jedenfalls Eliphas und legt seinem Freund Hiob damit ein weiteres Mal nahe: Dir ist das doch so ähnlich ergangen. Deinen ganzen Besitz hat man dir weggenommen, und als deine Kinder verunglückt sind, warum kam ihnen dann keiner zu Hilfe? Klar, nach Eliphas Meinung muss die Antwort auf diese Frage lauten: Weil du, Hiob, im Grunde ein Tor bist, ein Mensch, der sich gegen Gott versündigt hat. Dass diese Rechnung so nicht aufgeht, habe ich schon mehrmals betont. Aber ich will nicht verschweigen, dass Not und Elend sowie Krankheit und Tod sehr wohl durch die Sünde des Menschen zu einem Bestandteil unserer Welt geworden sind. Manche Probleme und Schwierigkeiten nutzt Gott dazu, um unser geistliches Wachstum zu fördern. Mose zum Beispiel brachte 40 Jahre in der Wüste von Midian zu, bevor er nach Ägypten zurückkehren durfte und dann zum Anführer des Volkes Israel wurde. Die Zeit in Midian, das waren sozusagen seine Lehrjahre. Davor hatte er von sich reden gemacht, indem er einen ägyptischen Aufseher erschlug, der einen Israeliten quälte. Also war der Aufenthalt in Midian vielleicht teilweise auch eine Strafe für seine Unbeherrschtheit. Die Gründe dafür, warum auch gläubige Menschen leiden müssen, sind also vielfältig und nicht immer durchschaubar. So teilt im Neuen Testament Jakobus den Christen mit: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Das Ertragen von Leid kann also auch Geduld bewirken. Eliphas Gedanken sind grundsätzlich gar nicht so abwegig. Sein Fehler aber besteht darin, dass er meint, Gott in die Karten gucken zu können, um zu erfahren, warum Hiob so viel Leid durchmachen muss. Doch Hiob selbst ist auch am Rätseln und weiß nicht mehr als sein Freund Eliphas. Bis auf das eine, und das weiß er ganz genau: Ich habe mich Gott gegenüber nicht versündigt. Die erste Rede des Hiob-Freundes Eliphas ist noch nicht zu Ende. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir uns den Rest davon ansehen und den Anfang der Antwortrede, mit der Hiob sich verteidigt. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch beim nächsten Mal bei Durch die Bibel wieder mit dabei zu sein. Bis dahin auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.